With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, KACHAVA.com, and use code FITNESS for 15% off.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt auch mit auf unsere Lernreise. With People for People. We're online.
We are on air, online, on fire.
Grüß dich, Andreas. Servus.
Grüße dich.
Na, wie geht's?
Sonntagabend. Bisschen früher als sonst, kommt mir ganz gelegen.
Ich habe die letzte Woche tatsächlich zwei Leute gesprochen. Ein ehemaliger Kollege und ein Kollege, die mir beide berichtet haben, dass sie sich total gefreut haben auf die Episode, die wir zuletzt ausgestrahlt hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Weißt du noch das Thema? Ich habe das gar nicht im Kopf gerade.
Die zuletzt ausgestrahlt wurde oder die zuletzt aufgenommen haben?
Die ausgestrahlte. Während du schaust, kann ich vielleicht sagen, ich habe ein ziemlich gutes Energielevel und ich habe heute wieder wie hunderte Male vorher erkannt, wie wichtig es ist, sich zu bewegen, weil das war so ein Wochenende, so ein Sonntag, der so ganz gemütlich gestartet ist und wir alle wollten das irgendwie, so ein bisschen Gammelmodus zu Hause, frühstücken, wir machen dann manchmal so ein Picknick auf dem Boden, haben wir gemacht und dann sind alle so in Gammelmodus gekommen, wir haben dann so Spiele gespielt. Und irgendwann ging dann die Stimmung runter und ich habe dann den kleinen Adam, habe ich dann ins Bett gebracht. Und dann bin ich so eingedöst und habe dann irgendwann gehört, die beiden Großen spielen draußen Basketball am Korb. Das habe ich gemacht. Ich habe mich schnell aufgerafft, bin raus, habe mitgespielt. Und aus 10 Minuten initiales Rumwerfen, irgendwann kam Mobina dann auch raus. Und dann kam auch Adam raus, waren wir dann letzten Endes 2 Stunden draußen, haben Basketball gespielt. Der Kleine ist mit Bobbycar rumgefahren. Der Mittlere ist mit dem Catcar rumgefahren und irgendwann habe ich dann auch angefangen, Gartenarbeit zu machen, also leise Gartenarbeit am Sonntag und habe dann den Garten winterfest gemacht, ja, also Möbel untergestellt und Mähroboter reingeholt und ich habe mich am Abend richtig gut gefühlt. Ich habe dann Rubina gesagt, hey, wie alle paar Tage wieder stelle ich fest, dass eigentlich das sich nützlich machen, das aktiv sein, was gemacht bekommen, wirklich Glücksgefühle auslöst. Und das Gleiche gilt ja auch für Sport. Ja, also jede Art von körperlicher Betätigung, die sinnvoll ist, löst wahrscheinlich Endorphine aus. Und das ist irgendwie counterintuitive, weil man denkt ja, ja, ich will irgendwie relaxen oder mich hinlegen oder so. Man fühlt sich danach nicht gut irgendwie, es sei denn, man braucht's.
Ja, bin ich bei dir. Bewegung macht meistens Sinn. Ich bin ja ein bisschen erkältet gewesen und habe mich dann aber aufgerafft, heute Morgen mit dem Hund zu gehen. Und ja, dem ist das ja ziemlich egal, ob man krank ist oder nicht. Aber so in der Phase, wo du eigentlich schon wieder besser dran bist, auch da habe ich Bewegung immer als positiv wahrgenommen. Jetzt frische Luft, einfach mal eine Stunde lang. Muss ja nicht rennen mit dem Hund dann in dem Fall, ne? Also das geht dann ohne. Aber ja, das hat mir auch gut getan. Obwohl heute hier das Wetter so ziemlich neblig, so ziemlich Herbstzeit, kühl und sowas. Da habe ich die Kinder auch irgendwann rausgescheucht. Und die haben dann allerdings nicht Basketball gespielt, sondern mit den Schwimmnudeln einen Schwertkampf-Wettbewerb gemacht. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall hatten sie Spaß dabei und haben dann ein bisschen was geschnitzt. Also insofern bin ich dabei. Der draußen ist immer eine gute Sache und Bewegung auch. Ja, ein schönes Wochenende haben verklingen lassen. Und jetzt morgen geht ja die Schule wieder los bei uns hier oder bei euch auch. Und da ja, sind wir jetzt wieder im normalen Rhythmus drin.
Ganz genau. Und mit dem normalen Rhythmus nehmen wir auch wieder eine neue Episode auf. Und das Thema, das wir heute uns vor die Brust nehmen, ist ja eins, das wir auch, glaube ich, 2-3 Mal angedacht hatten, aber dann nicht aufgenommen haben. Ich meine, das kam vom Julian auch, oder?
Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube sogar, es kam vom Julian. Wir haben es mal in verschiedenen Episoden ja so angeteasert, beziehungsweise so als Seitenprodukt, glaube ich, behandelt. Und diesmal wollen wir eine ganze Episode draus machen, beziehungsweise auch natürlich wieder verschiedene Dimensionen daraus beleuchten. Verrätst du uns, worum es geht?
Gerne. Und manchmal muss ein Thema, glaube ich, auch reifen. Also wenn ich die letzten 2 Male so halb Lust hatte oder halb mir dachte, ja, dazu kann ich was sagen oder dazu kann man generell was sagen oder wir haben was gelernt, ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, weil in der Zwischenzeit sich auch Erfahrungen angesammelt haben, zumindest bei mir, wo ich sage, das ist ein Thema, über das wir unbedingt mal sprechen müssen. Und zwar, ist der Kunde heute noch König? Ja, machen wir eigentlich die Dinge, die der Kunde will oder braucht? Oder machen wir eigentlich teilweise in den Unternehmen in Deutschland Dinge, die wir schon immer gemacht haben oder Dinge, die wir denken, die gut sind? Ich würde dich gerne mal fragen, wenn diese Fragen im Raum stehen, woran denkst du zuerst?
Ist der Kunde immer noch König? Da denke ich erstmal an meine Erlebnisse vom Hausbau und frage mich ja, nee, eigentlich manchmal ist die Frage, ist der Kunde eigentlich der Depp? Das ist übertrieben gesagt. Nein, also es gibt verschiedene Dimensionen natürlich, die mir in den Kopf kommen. Das eine ist, wie wirst du behandelt als Kunde und wie wird dein Bedarf aufgenommen? Ja, das sind für mich auch nochmal 2 verschiedene Dinge. Weil du kannst ja wie der König behandelt werden, aber im Grunde wird dein Bedarf ignoriert. Das ist dann für mich aber auch nicht hilfreich. Und damit haben wir verschiedene Dimensionen, die wir betrachten müssen. Die Art und Weise des Umgangs mit dem Kunden, aber auch die Bedürfnisse zu erfragen oder auch das, was du eben angedeutet hast, schon ist es immer das, was der Kunde nachfragt oder das, was er braucht, auch nochmal zu behandeln, weil das ist für mich auch eine Perspektive, die wir mit drin haben sollten, weil das nicht zwingend heißt, das ist auch eine Art der Kommunikation mit dem Kunden. Und letztendlich geht für mich jetzt in meiner neuen Rolle, ja, bin ich ja quasi auch viel mehr im direkten Kundenkontakt und nehme halt auch so einiges mit und frage mich immer, sollte denn der Kunde überhaupt König sein? Ist auch nochmal so eine Frage. Die wird jetzt vielleicht etwas verwirrend oder ja divers aufgenommen werden, aber das würde ich nachher auch nochmal besprechen. Wann ist denn der Kunde, wann sollte er denn auch König sein? Oder ist das überhaupt die richtige Metapher, die wir benutzen müssen? Das ist so mein erster Gedankenschwall, den ich dir mal entgegenwerfe. Aber warum ist das Thema wichtig für dich? Warum hast du es mit ja auch für heute nochmal priorisiert?
Da kommen mir 2 Sachen. Das eine ist ziemlich alt. Und zwar, als ich das erste Mal in den USA war, es war, glaube ich, im Jahr 2000, grundsätzlich für die Verhältnisse eines jungen Menschen relativ spät, weil ich konnte mir das erst mit 20 leisten. Also ich war mit meinem Bruder dann dort nach dem Abi und wir haben tatsächlich dann 5 Wochen, glaube ich, dort verbracht und haben eine Reise gemacht durchs Land, vorwiegend durch Kalifornien. Und was mir dort damals aufgefallen war, ist, dass der Kunde, ob du, egal ob du in einem Diner bist oder im McDonald's bist oder Burger King oder was auch immer, der Kunde war wirklich König. Und eine Anekdote, die mir immer wieder einfällt dazu ist, dass ich mir damals so ein Kord-Sakko gekauft hatte bei so einem, ja, eigentlich so eine Art C&A-Vergleich wahrscheinlich. Ich habe den Namen von dem Laden vergessen, aber das war nicht teuer, ja. Da habe ich vielleicht $20 damals gezahlt für so ein braunes Kord-Sakko, habe ich mir gekauft und als ich dann dort zu Hause ankam, habe ich gemerkt, dass da ein Fleck drauf war und ich habe dann durch eigenes Verschulden das Ding irgendwie beschädigt beim Saubermachen. Und dann dachte ich mir, ah Mist, ne? Und das war direkt am Revers, das konnte ich auch nicht mehr so richtig anziehen. Und dann bin ich irgendwie am Folgetag dann nochmal vorbeigefahren mit dem Sakko und dachte mir, ich kaufe mir ein zweites jetzt, weil das war jetzt nicht so teuer. Und bin dann reingelatscht. Ich war der erste Kunde, weil ich bin, bevor die Vorlesung startete, meine erste Vorlesung, bin ich dann dahin. Und dann haben sie die Türen aufgemacht und ich bin dann direkt rein. Der Store-Manager, der hat mich dann direkt gefragt, ja, also du hast hier einen Sakko dabei, wie kann ich dir helfen? Da habe ich gemeint, hey, ich brauche noch so eins, ich habe das beschädigt. Dann hat er mich gefragt, was ist passiert? Dann habe ich halt die Geschichte erzählt. Und dann hat er gemeint, warte mal kurz. Und dann ist er nach hinten gelaufen und hat dann nochmal genau dieses Modell, gleiche Größe geholt und mir gegeben. Und dann habe ich gemeint, okay, und was mit der Bezahlung? Hat er gemeint, nein, nimm es mit. Und dann dachte ich mir, wie, nimm es mit? Das kann doch nicht sein. Hat er mich angelächelt, hat er gemeint, hey, heute verdienen wir mit dir kein Geld, aber du kommst bestimmt wieder. Und dann dachte ich mir, wow, was ein Typ, was eine Philosophie, was ein Kundenfokus. Und tatsächlich ist es so, jetzt sind 24 Jahre vergangen und ich erzähle dir immer noch von dem Vorfall. Also unglaublich. Und die Amerikaner haben es gecheckt, ja. Und das ist nicht nur in diesem Beispiel so gewesen. Ich habe das vielfältig genauso erlebt. Und wenn ich dann an Deutschland denke, natürlich gibt es auch hier sehr freundliche Servicekräfte und freundliche Kassierer und so weiter. Aber der Großteil, würde ich sagen, ist spielt in einer anderen Liga als in den USA. Und das kannst du bestimmt bestätigen, als jemand, der ja auch dort Zeit verbracht hat.
Ja, also ich überlege gerade, ich war ja mit 16 das erste Mal da im Schuleaustausch. Da kann ich aber ja nicht von berichten, ob das jetzt irgendwie Kundenfokus war oder Kundekönig. Da habe ich ja auch nicht wirklich konsumiert, muss man sagen. Und da war ich eher mit Schule und Ähnlichem unterwegs. Aber ich war dann mit 19 nochmal da, der quasi Gastfamilie meiner damaligen Freundin. Und da war der Gastvater Autoverkäufer.
Oh, wow.
Aber pass auf, er war nicht irgendein Autoverkäufer, weil er hatte dann überall diese Bilder hängen, wo er mit Burt Reynolds im Jet war und nach Las Vegas geflogen ist. Der war der beste Autoverkäufer von General Motors in Nordamerika.
Nein, ja, also, hör auf, also wie hieß denn der? Hast du den Namen noch?
Einfacher, kann ich nur mal raussuchen. Aber der war halt ein General Motors Verkäufer, also ganz normal, in Anführungsstrichen, jetzt nicht für Großkunden oder sowas, sondern für Einzelkunden, und hatte einen Truck nach dem anderen in Flint und in der Nähe von Detroit verkauft. Der war auch entsprechend reich, hat es aber nicht raushängen lassen, also hat er schöne Autos und wie auch immer. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, als er dann für den 5 Wochen Urlaub, den ich mit meiner Freundin dort hatte, uns ein Auto zur Verfügung gestellt hat und gesagt, hier, das könnt ihr haben. Ich dann gefragt habe, ja, wie jetzt, braucht ihr das nicht? Nee, das habe ich für euch gekauft. Und dann gesagt, kannst du nicht für uns nicht ein Auto kaufen? Was ist denn jetzt los? Ich meine, nee, das verkaufe ich danach wieder, keine Sorge.
Wow, nee.
Toller Typ.
Ist ja der Hammer.
Wirkte für mich jetzt nicht wie der geniale Verkäufer, bis ich mal bei ihm dann wirklich im Sales Office war, wo er halt echt mit den Leuten gesprochen hat. Ja, also es war war genial. Es ist sehr jovial, sehr, sehr menschlich, sehr nahbar. Er konnte sich in die Leute reinversetzen, hat halt diese Trucks eben verkauft.
Also diese F-150 und so weiter.
Ja, das sind ja Ford, ne? Aber von General Motors, dieses Äquivalent, was auch immer das heißt.
Und Silverado und so
ja,
weiter.
Ja, genau. Genialer Typ. Und da ist mir dann schon, wenn du das gerade sagst, aufgefallen, nee, der hat das schon verstanden, wie er mit dem Kunden umgehen muss. Hat er den immer behandelt wie König? Nee, sondern er hat ihn behandelt, wie er behandelt werden wollte. Weil da war auch ja, einige Leute wollten nicht auf den Sockel gehoben werden, sondern die wollten letztendlich Tacheles reden und gucken, was brauchen die. Ne? Und das hat er genial gemacht und natürlich, ja, nicht ohne Grund war er da der beste Verkäufer.
Also das ist ja ähnlich wie das, was du anfangs gesagt hast zu deiner Rolle jetzt auch gegenüber deinen Kunden. Letzten Endes musst du ja hypersensibel sein dafür, was eigentlich diese Menschen brauchen, wonach sie suchen oder welche Fragen sie im Kopf haben. Und wahrscheinlich war es bei diesem Autoverkäufer in den USA ähnlich. Der hat wahrscheinlich ihre Beweggründe, ihre persönlichen Situationen verstanden und hat dann zielgruppenkonform, bedarfsgerecht mit den Leuten gesprochen und nichts anderes
ist. Und er hat ihnen nicht immer was verkauft, war das Spannende. Ne? Er hat sie manchmal nur beraten, hat sie auch weggeschickt. Fand ich auch spannend, weil er hat dann einige Kunden gesagt, pass auf, ich habe nicht das richtige Auto, das haben wir gar nicht im Portfolio. Geh zum Ford-Händler, oder war da mal gesagt. Ja, da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Kannst du ihn doch nicht bitten, dass der zum Ford-Händler geht? Ist doch genau eure Konkurrenz. Dachte, ja, der hat in den letzten 4 Jahren 3 Autos gekauft. Der kommt wieder. So, okay, das hat er auch ohne System und alles gemacht. Das hatte der im Kopf. Aber Wahnsinn, Wahnsinnstyp.
Weißt du, das erinnert mich an dieses Beispiel vom Apple Store. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ja. Ne? Also für die, die es nicht gehört haben, also in Kürze im Apple Store, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe das selbst so erlebt in Deutschland, in Frankfurt auf der Zeil. Der Apple Store hat er aufgemacht vor vielen Jahren. Ich laufe in den Apple Store rein und sehe einen normalen Verkäufer und einen Berater. Die haben beide verschiedene T-Shirt-Farben an und der Berater ist der dich quasi aufnimmt als Kunde. Und der hat mich beraten und hat gesagt, hey, du bist kein Apple-Kunde, du musst dir was anderes kaufen. Und er hat mir auch explizit gesagt, dass erst dann, wenn der Berater der Meinung ist, dass der Kunde einen Apple-Bedarf hat, wird er zum Verkäufer geschickt und davor nicht. Und der Berater hat auch keine Verkaufsziele. Das ist eigentlich total genial. Das ist eigentlich ein Verkäufer, ohne Verkäufer zu sein.
Ja, genau. Und ich glaube, da ist auch das Geheimnis, wie du es vielleicht fördern kannst. In dem Falle waren die Rollen geteilt. Also Apple hat es strukturell ja gemacht, dass du sagst, ich setze den Kunden auf eine andere Stufe, indem ich ihn berate und erst dann verkaufe. Und in anderen Unternehmen oder in anderen Mentalitäten hast du halt das in einer Person, ja, wo du sagst, ich nutze das, ich berate dich, ich verkaufe dir nicht zwingend was. Und das kannst du auch befördern, indem du auch Ziele nicht sinnlos setzt, nenne ich es jetzt mal. Ja. Das setzt uns ja dann vor andere Herausforderungen. Wie belohnst du eigentlich Verkauf? Bist du da kurzfristig unterwegs? Hast du das an deine Zahlen gekoppelt und Ähnliches? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns auch selber damit im Wege stehen, wie wir strukturell die Dinge angehen, wie wird Vertrieb letztendlich belohnen, ja, oder welche Leistung, welchen Abschluss wir belohnen. Das, denke ich mal, steht uns vielleicht manchmal im Wege, dass wir da zu kurzfristig unterwegs sind. Aber es erklärt für mich nicht den kulturellen Unterschied, den wir hier haben. Also den du genannt hast, dass in den USA und in anderen Ländern so viel mehr kundenfreundlicher zugeht als in Deutschland, auch in anderen Ländern, muss man ja fairerweise sagen. Ist nicht nur Deutschland, ist manchmal die Servicewüste Deutschland, so recht gesagt, sondern Das hängt ja noch mit was anderem zusammen, weil Belohnungssysteme, ja, würde ich vermuten, dass die jetzt in den USA sogar noch kurzfristiger gestaltet sind als hier. Und trotzdem hast du das Gefühl, du bist eher willkommen und du wirst eher wahrgenommen und deine Bedürfnisse werden wahrgenommen, als es hier zum Teil der Fall ist.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Ja, lass uns gerne mal zu Deutschland kommen, weil das ist der zweite Gedanke, der mir kommt bei dem Thema. Also der erste Gedanke war der kulturelle Vergleich zu einem Land wie beispielsweise USA. Und das zweite, was mir kommt, ist ein Spruch, den Elon Musk mal vor langem gemacht hat, und zwar teach problem solving, not tools. Und da muss ich denken wieder an diesen Spruch von dem Gründer von SuccessFactors, Andreas, du erinnerst dich damals, als SAP SuccessFactors kaufte, Lars Dalgaard. Lars Dalgaard steht bei der Entwickler-Kickoff-Veranstaltung auf der Bühne und sagt, better shipped than perfect. Und da muss ich immer wieder denken an diese ingenieursfokussierte deutsche Denkweise. Ich fasse es mal kurz zusammen, was meine Wahrnehmung ist, zumindest wie Deutschland in den letzten 40, 50 Jahren agiert hat. Ein sehr großer Fokus, speziell in der Automobilindustrie, liegt und lag auf der Kunst des Ingenieurswesens, also auf den Fokus von Präzision, von neuester Technologie, von moderner Werkzeugtechnik, von modernem Prozess des Bauens. Ein Verhaftetsein, Fokussiertsein auf den Prozess der Entwicklung, auf den Prozess der Herstellung und nicht auf den Nutzer. Dieses personagetriebene Denken im Wirtschaften ist ja eher etwas, was aus den anglosächsischen Ländern kommt, also vorwiegend aus USA. Ich würde sogar sagen, vorwiegend aus Kalifornien. Dieses ganz starke sich Fokussieren auf den Nutzer. Ich würde sagen, das erste Mal für mich kam das wirklich zum Vorschein mit dem Release vom iPhone 1 2007. Und damals, glaube ich, oder vielleicht sogar davor mit dem iPod, also mit Apple-Produkten vielleicht, ja, weil man da gemerkt hat, allein die Verpackung von diesem Produkt, allein die Erfahrung, also wie etwas klingt, wie sich etwas anfühlt, wie etwas aussieht, da hat Steve Jobs als genialer Vermarkter natürlich schon die Grenze verschoben in Richtung Kunde. Inwiefern hat der Kunde eine positive Erfahrung? Nicht nur qua Preis und qua Features, sondern qua Erfahrung im Prinzip. Ich glaube, damit startete zumindest für mich dieser unglaubliche Fokus auf den Nutzer und das Nutzererlebnis. Kannst du damit was anfangen?
Ja, kann ich. Und in meinem Kopf gehen gerade verschiedene Punkte um. Das eine ist, ich versuche gerade mal von Deutschland und USA wegzugehen, gucken, was denn mit Japan zum Beispiel. Ja, Japan hat ja eine ähnliche Fokussierung auf Feinmechanik aufgrund von der Historie, die in Japan gilt, auch da, also sei es Origami oder auch kleine, feine Tüfteleien zu machen. Darauf kam ja letztendlich auch diese Begabung in Kleinmechanik und Mechatronik letztendlich ja mit raus. Und irgendwann ist Japan ja nicht mehr so ganz wirtschaftlich erfolgreich gewesen, nachdem sie extrem erfolgreich waren eine Zeit lang. Und dann ging es ja eher eine Rezession lange Zeit. Ja. Ich denke mir gerade, was ist denn in Deutschland passiert? Ja? Oder ist es dieser Fokus, den wir verloren haben? Oder war der nie da? Und wie könnten denn diese Stärken, die man hat, eigentlich anders eingesetzt werden? Und da habe ich gerade so das Gefühl, naja, vielleicht fokussiert Deutschland auch auf die falschen Themen. Also warum ist denn Automobil eine Leitindustrie gewesen? Weil diese Ingenieurskunst über den Maßen positiv war. Ja, das war ja ein technologischer Fortschritt, der hier vorgeherrscht hat, der dann letztendlich andere vom Markt gedrängt hat, aber der irgendwann eingeholt wurde, ja, von anderen Unternehmen. Warum? Weil der technische Fortschritt das nicht mehr so schnell nach vorne gegangen ist. Irgendwann machst du halt nicht mehr solche Sprünge. Und gleichzeitig denke ich mir, naja, diese Fähigkeit in der Tiefe der Technik Perfektionismus zu haben, der ist in anderen Industrien sehr, sehr stark gefragt. Ich nehme jetzt mal meinen ehemaligen Arbeitgeber in der Pharma- oder Diagnostikindustrie. Ja. Da hast du eben keine direkten Kunden in dem Sinne, dass du dann eine Erfahrung liefern musst, sondern hey, du musst ein Medikament halt perfekt herstellen oder der Herstellprozess muss in gewissen Parametern halt so funktionieren, dass das wirklich das Medikament auch funktioniert. Und ich denke mir, wenn du da die Fähigkeiten einsetzt, die in Deutschland herrschen, als Beispiel nun mal, oder auch in der Maschinenbauindustrie, im Spezialmaschinenbau, da kannst du es immer noch anwenden in der Folge. Aber, und jetzt kommt das Aber, du hast natürlich trotzdem am Ende des Tages irgendwo Kunden und auf die musst du eingehen. Das ist meines Erachtens was sich verschoben hat, ist die Erwartungshaltung eines Kunden, egal ob er Patient oder sie Patient ist, egal ob er Abnehmer von einem Großgerät ist, maschinenbautechnisch, da ist die Erwartungshaltung, hey, das muss so einfach funktionieren wie ein Mac, wie ein Apple-Gerät und es muss auch irgendwie eine Erfahrung sein, die mir Spaß macht. Egal, ob ich Unternehmenskunde bin oder Einzelkunde. Und das hat es für mich jetzt gerade in meinem Gedankengang, und wo ich es ausspreche, eine Schwierigkeit jetzt kulturell gegeben, weil das nicht im Fokus hier ist. Ja? Weil ich denke, wenn ich das überlegene Produkt habe, technisch, dann muss das doch auch am Markt besser ankommen. Nee, muss es eben nicht, ja? Weil das ist nicht die einzige Erwartungshaltung eines Kunden mittlerweile.
Ich wollte dich gerade bei dem Punkt mit Japan challengen, aber du hast es selber eigentlich richtig gesagt jetzt. Also wenn ich in die 80er, 90er Jahre zurückgehe, wenn du dich erinnerst an die Autoradios damals, die haben teilweise gefühlt 40 Knöpfe gehabt. Und wenn du dich an Videorekorder, also VHS-Rekorder erinnerst oder die ersten Fernseher aus Japan, die waren vielleicht von der Technologie her super krass ausgefeilt. Aber vom Aussehen her, von der Komplexität her, waren die total überwältigend. Ich erinnere mich daran, dass man erstmal eine Stunde lang die Bedienungsanleitung studieren musste, bevor man das Ding irgendwie anfassen konnte. Und heute ist es so, werden teilweise nur Kurzbedienungsanleitungen mitgegeben. Und die neuesten Fernseher habe ich jetzt gesehen. Wir haben ja selber keinen hier in Benutzung, aber meine Eltern haben zum Beispiel einen Fernseher, der hat auf der oberen Ebene nur 5 Knöpfe. So, der sieht ein bisschen so aus wie die ersten iPods, ne? Die Fernbedienung. Und das hat eigentlich Apple geschafft, dem Consumer zu erlauben, dass er dumm sein darf. Das heißt, die ganze Komplexität eines Produkts, die versteckt sich auf unteren Ebenen. Und das ist in allen Produkten mittlerweile so. Ob du jetzt Thermomix hast oder ein Auto hast oder irgendein Device, ein Handy, das muss selbsterklärend sein. Und diese Art von Relentless Customer Focus, also dass man dem Kunden alles zurechtkaut, das ist neu.
Ja, ich meine These dahinter ist ja, dass du als, also jetzt kenne ich böse gesagt, sind die Menschen dümmer einfach geworden, dass sie nicht mehr bedienen können. Das mag vielleicht auch teilweise sein, aber durch die Vielfalt und die Schnelligkeit von Produktlebenszyklen hast du sehr viel schneller neue Produkte da. Und wenn du die jedes Mal so erklärungsbedürftig hättest wie ein VHS-Recorder von Sony oder von anderen Herstellern, ja. Mein Opa, weiß ich noch, hat die dann immer beschriftet, die Tasten, weil da ja keine Schrift mehr dran war, sondern nur noch Icons, und der hat dann immer überall so Klebedinger dran gemacht. Aber wenn du das heute machen würdest, ja, dann hättest du alle 2 Jahre, musst du dich neu erfinden. Das funktioniert natürlich nicht, ja. Und ich denke, das ist eine der Notwendigkeiten, warum du es so einfach machen musst. Andernfalls kommst du gar nicht mehr hinterher. Und wenn du nicht mehr hinterher kommst, heißt das aber auch, ich kann keine neuen Produkte auf den Markt absetzen. Das ist meine These zumindest, warum das einfach notwendig ist in der heutigen Gesellschaft, diese Einfachheit rüberzubringen. Die Technik dahinter wird ja nicht einfacher. Ja, das wird ja eher noch komplizierter, was dahinter steht. Aber du musst es verbergen für den Nutzer.
So ist es. Und damit würde ich gerne den Schritt machen in die deutsche Industrie und den Status quo, den wir momentan haben. Weil ich mache mir da schon seit geraumer Zeit Sorgen. Ich meine, du weißt ja, ich war ja, bevor ich jetzt zu meinem jetzigen Arbeitgeber kam, beim Vorarbeitgeber in der Automobilindustrie. Und ich habe zuletzt auch ein Interview gesehen, wo auch der Herbert Diess dabei war, wo auch andere Automobilexperten dabei waren und gesagt haben, hey, es ist 11:55. Einige sagen sogar, es ist 11:55. Wenn man guckt, VW hat ja angekündigt, einige Werke zu schließen. Und es sind ja natürlich mit Werksschließungen dann immer auch Zulieferer betroffen, die hier viele, viele Arbeitsplätze in Deutschland stellen. Und ich würde schon sagen, einerseits kann man nicht die großen Vorwürfe machen, weil ja das eine absolute Erfolgsgeschichte war. Ne? Über die letzten 80 Jahre oder 70 Jahre Minimum war das ja ein weltweit bekannter Markt, der aus Deutschland erschlossen wurde. Und immer noch sind ja deutsche Autohersteller weltweit für ihre Qualität, Luxus, Präzision, whatever, Image bekannt. Auf der anderen Seite ist natürlich heute uns allen klar, dass die Wende Richtung E-Mobilität eindeutig verschlafen wurde. Zunächst und danach auch nur halbherzig gemacht wurde. Und jetzt kommt uns das teuer zu stehen. Und ich muss sagen, was...
Bevor du den Gedanken weiterführst, also da möchte ich kurz einhaken. Da bin ich nicht ganz bei dir, ob der verschlafen wurde. Der wurde, glaube ich, von der Massenindustrie, also sag mal ehrlich, von VW wurde der verschlafen. Wenn du dir BMW anschaust, dann hast du da ja schon sehr, sehr früh Elektromobilität mit drin gehabt. Ja, noch nicht in dem Fokus, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Aber auch da finde ich ja faszinierend, dass dort eine strategische Entscheidung getroffen wurde, zunächst mal Autos weiterhin herzustellen, die letztendlich auf der gleichen Plattform laufen, sowohl Elektro- als auch Benziner, um Auto noch Auto sein zu lassen, weil das BMW-Klientel ja anscheinend das weiterhin zu schätzen weiß, was ein BMW ausmacht. Und die auch wissen, womit ein BMW punkten kann, ist eben nicht nochmal die 3 Kilometer mehr Distanz zurückzulegen, sondern das Fahrgefühl, was du hast, was sie ja exzellent haben, also ein bisschen Werbung jetzt an der Stelle, ja, aber weißt ja auch, dass wir beide da ganz affin für sind, was sie exzellent sowohl im Benziner weiter umgesetzt haben, als auch im Elektro. Also man darf es jetzt nicht komplett über einen Kamm scheren, Dankeschön, und auch Porsche hat andere Probleme vielleicht nochmal, aber wenn du dir die chinesischen Hersteller anschaust, die ja exzellent zum Teil unterwegs sind, aber immer noch schauen, was macht Porsche als nächstes. Ja, also da wird immer noch geschaut, da der Taycan, was kann der? Ja, wie geht der ab? Und welche Technik steht da dahinter? Also Einzelfälle muss man, glaube ich, ausnehmen, aber die Massenautoindustrie, die hat sich natürlich da nicht gerade vom Besten gezeigt.
Ich muss dich zurückchallengen.
Oh, challenge mich, ja.
Also BMW hat ja sehr lange 2 Modelle gehabt. Den i3 und den i8. Der i8 war ja dieser ganz flache, verrückte mit den Scissor Doors, diese Türen, die nach oben öffnen. Dieses Auto war ja eigentlich gar kein Elektro, das war ein Hybrid.
Der i8 war ein eher Hybrid, das ist richtig, ja.
Genau. Der i8, der hatte einen Dreizylindermotor und zusätzlich eine Batterie. Und das war im Prinzip so der Vorläufer von elektrischem Antrieb. Also den konntest du voll elektrisch fahren, aber der war eigentlich nicht praktisch. Der hatte auch keinen Platz. Die haben halt nur versucht, mit einem Halo-Auto dieses Image Elektroautos gleich uncool, das irgendwie wegzumachen.
Weil der i3 sah halt nicht so wirklich prickelnd aus, ne? Aber der war ja nicht schlecht.
Der i3, der erinnerte mich damals, als er rauskam, so ein bisschen an die A-Klasse. So ein bisschen Elchtest-Flair, ne? Weil der war auch so schmal und hoch. Aber das war ein voll elektrisches Auto und das ist eigentlich ein cooles Auto, den gibt's ja immer noch, ja? Aber BMW hat dann, das sagst du komplett richtig, hat dann irgendwann entschieden, nee, wir dürfen nicht was komplett Separates machen, sondern wir müssen eigentlich auf den bestehenden Plattformen voll elektrische Fahrzeuge machen. Mittlerweile machen die das ja. Also du hast ja einen, ne? Du hast ja ein Sportmodell vom Vierer. i4 und ich habe ja auch, naja gut, ist auch kein Elektro, ist ein Hybrid, auf der 5er-Plattform. Und das sind eigentlich wirklich tolle Produkte, 100%, aber ich finde, die kamen zu spät. Also wenn du überlegst, die anderen Hersteller, und ich meine, du hast Porsche jetzt genannt mit dem Taycan. Taycan ist tatsächlich ein Vollinvest in das Full-Electric-Segment, aber auch mit sehr vielen Kinderkrankheiten, muss man sagen. Also wenn du die Reviews anschaust, ich habe ja selber einen gehabt für eine Zeit, mit dem wir ja auch bei euch waren in Starnberg. Das Auto ist nicht frei von Problemen. Und ich habe da Kollegen gehabt, also diese Probleme sind, glaube ich, mittlerweile gelöst, aber die haben im Winter zum Beispiel keine Heizung gehabt. Und du musst dir überlegen, ein Elektroauto hat ja keinen Verbrennungsmotor, der das Auto an sich aufheizen kann. Also wenn du ein normales Auto hast mit einem Motor, da funktioniert die Heizung nicht, kannst du wenigstens die Lüftung aufmachen, dann kommt die Motorhitze rein. Beim Elektroauto hast du einfach einen fahrenden Kühlschrank.
Ja, ne, im Winter. Aber Moment. Also jetzt gehen wir ein bisschen zu einem Elektroauto-Schreit, aber nehmen wir noch 2 Minuten dafür. Ich bin ja mehrere Tesla gefahren, um das mal zu sagen. Jetzt werde ich wahrscheinlich verklagt, weil der weiß ja, die Anwälte von Tesla sind immer in jeder Ecke. Du, da sind ganz andere technische Ausfälle gewesen, ja, mein Model X. Wobei, fairerweise, als der Motor ja mal ausgefallen ist, hatte der ja noch einen zweiten und da haben die Tesla-Leute gesagt, fahrt einfach weiter, so lang, hält schon. Ja,
wo ich dann hält auch dachte, schon, okay.
Weil ich
okay, ja, das war die Aussage, hält schon.
Ja, in Slowenien habe ich das Ding halt, irgendwann war der Motor halt kaputt, ja, vorne. Tat sich nichts mehr, also das Ding fuhr halt noch, aber nur noch so, ja, nicht mehr so volle Pulle und auch noch die Rekuperation ging nicht mehr. Dann bin ich die zur Werkstatt gefahren und in Slowenien zu der Zeit haben die gesagt, ja, super, was soll man denn damit machen, können wir nichts mit anfangen. Komm, wir rufen mal zusammen den Tesla-Menschen an. Und dann haben die gesagt, naja, in Slowenien müsst ihr entweder in die Hauptstadt fahren oder fahrt einfach weiter. Das Ding fährt doch. Hat doch 2 Motoren. Ja, und dann sind wir damit noch nach Italien gefahren und noch nach Deutschland wieder zurück mit einem Motor von dem zweiten. Nice. Gott sei Dank hatte der immer noch 200 noch was PS. Also du kamst schon von der Stelle, aber immer nur 150 Kilometer weit, weil das auch mit dem Akku her ohne Rekuperation anscheinend nicht so ganz super war. Wie dem auch sei. Was ich sagen will ist, das Klientel ist halt da auch wieder ein anderer, um das zurückzubringen auf Kundenfokus. Du musst halt deine Kunden auch kennen und in dem Fall hat Tesla ja gewusst, wo es den Leuten drauf ankommt und ob da mal ein Motor ausfällt oder nicht, war dann vielleicht nicht ganz so wichtig. Und bei BMW ist aber, glaube ich, trotzdem der Fokus gewesen und immer noch, hey, wenn wir ein Produkt liefern, dann muss das schon eine gewisse Qualität haben. Und ich glaube, BMW hat das ganz spannend und ja, vielleicht auch sehr sinnvoll gemacht. Jetzt stellen sie ja jetzt um auf vollelektrische Modelle, die jetzt kein Pendant mehr haben im Verbrennermotorwesen, weil sie, glaube ich, so lange das entwickelt haben, bis das wirklich den strategischen Vorteil hat gegenüber anderen. Da bin ich jetzt gespannt drauf, was die neue Klasse oder wie sie sie nennen, dann nächstes Jahr mitbringt. Aber Sei es drum, wir sind beim Kundenfokus-Thema und ist der Kunde noch König? Ich denke mal, du hast schon herausgestellt, dass es teilweise verschlafen wurde, diese Erfahrung herauszustellen. Und jetzt automobiltechnisch bei sei es der Konzern VW oder andere, die jetzt dadurch ja eine bittere Erfahrung machen und da auch rein wirtschaftlich nachstellen müssen, in dem Falle Werke schließen. Das wird für aus der deutschen Perspektive, glaube ich, einen ganz erheblichen Schlag sein, was diese ja leider immer noch, muss ich fairerweise sagen, Leitindustrie angeht, wo ich vermute, dass das abgelöst werden muss, in eine andere Industrie geleitet werden müsste.
Was sind denn die, also völlig d'accord, was sind denn für dich die Key Takeaways bei diesem Thema? Kunde König, ja, wir haben jetzt, glaube ich, gut gelernt und abgeleitet, dass es kulturelle Unterschiede gibt, ja, in der Baseline. Das ist auch nicht gewertet, ne? Also in Deutschland gibt es einfach eine andere Kultur als England, als in den USA. Ich stelle bei dem Thema fest, dass die Wissenschaft auch eine Rolle spielt, nämlich die, dass sie sagt, wenn du einen Kunden zufrieden wegschickst, egal in welcher Kultur, kommt er eher wieder. Und ich glaube, da können die Kulturen, die da im Hintertreffen sind, lernen. Das ist erste Feststellung. Die zweite Feststellung ist, dass wir ja gesagt haben, wer der Kunde ist und wie man auf seine Bedürfnisse eingeht, das hat sich auch verändert, seitdem es neue Technologien gibt. Auch die Japaner stellen mittlerweile Produkte her, deren Komplexität nicht im ersten Augenschein sichtbar ist, sondern die dann verborgen ist auch, weil das einfach Standard ist heute. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass man teilweise gar nicht weiß, was der Kunde will. Vielleicht weiß der Kunde das selber auch gar nicht.
Das sind für mich zwei Komponenten, vielleicht abschließend, die mir da als Grund und Ursache entgegenkommen. Das eine ist, warum schickt man denn hier keinen Kunden weg, wenn man sieht, das Produkt, was ich habe, vielleicht nicht passend für ihn ist oder für sie ist? Ja, also das ist ja verankert irgendwo. Und ich denke, das hast du ein paar Mal in den letzten Folgen auch angebracht, das ist eine gewisse Sättigung und vielleicht auch eine gewisse Sorge, wenn ich was entgegen dem normalen Strom mache. Ja, also um mich herum ist es meines Erachtens so, dass du dieses Risiko nicht eingehst, einen Kunden wieder wegzuschicken. Ja, im Zweifel versuche ich ihm das dritte Feature meines Produkts anzudrehen. Ja, weil das vielleicht ist, was ich erstens kann. Also ich kann ja mein Produkt fall in love with it, ja, und versuche diese Features zu verkaufen, anstatt drauf zu hören, was braucht denn der eigentlich. Und das hängt für mich auch damit zusammen, ja, eine gewisse Lernkultur, ja, dass ich mich, wenn ich mal was gelernt habe, ich habe in der Uni gelernt oder ich habe irgendwann mal gelernt, der Kunde steht vielleicht im Vordergrund, aber dass der Kunde sich auch entwickelt, dass ich mehr anders zuhören muss vielleicht, andere Fragen stellen muss, das bedarf auch einer Weiterentwicklung von mir, als jetzt mal im Vertrieb zu sein. Und denke, diese fortschreitende Entwicklung einer Person ist in anderen Ländern sehr viel stärker gegeben. Ja, du weißt es auch, jetzt bleiben wir bei USA im Beispiel oder noch in asiatischen Ländern noch viel mehr, wo du eine ständige Weiterentwicklung, eine ständige Selbstentwicklung sehr stark in den Vordergrund schiebst und sehr viel investierst da rein, dass du ständig auch weiter dich entwickelst. Ja, sei es durch schulische, außerschulische, im Betrieb, was du da investierst. Und das ist in Deutschland immer noch nicht ganz so stark gegeben, dass du es als persönliche Investition siehst. Ja, du erwartest häufig hier, habe ich zumindest erlebt im Konzern, dass das Unternehmen dich weiterentwickelt. Mist, warum mache ich das nicht selber auch? Ja, warum investiere ich nicht meine persönliche Zeit darin? Und das hängt für mich auch damit zusammen, wie gehe ich auf Neuigkeiten, auf neue Themen, auf Neuentwicklungen, eben auch die der Kunden ein?
Ja, 100%. Das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Und ich kann als Abschluss nur den Appell geben an jeden, der hier zuhört. Bitte fordert eure Arbeitgeber dahingehend heraus, dass ihr jede Entscheidung vom Kunden her rückwärts denkt. Also das können wahrscheinlich die Leute in meinem Umfeld gar nicht mehr hören, weil ich immer sage, immer vom Kunden rückwärts denken. Also jede Entscheidung, die intern getroffen wird, wie man sich aufstellt, wie man entwickelt, wie man ein Produkt baut, immer mit dem Kunden im Fokus. Natürlich ist mir klar, dass wenn man auf jeden Kunden hört, kommt man auch nicht weiter. Also da braucht man auch eine gewisse sinnvolle Vorgehensweise. Aber den Kunden im Entwicklungsprozess nicht mit einzubeziehen, ist genauso dumm, wie jedem Kunden nach der Nase zu tanzen.
Und letzter Kommentar dazu, hab den Mut, Dinge wegzulassen. Ja, auch da, du sprichst gerade an, also ich muss die Entscheidung treffen, den Mut haben, auch mal zu sagen, nein, dieses Feature nehme ich nicht mehr auf, der Mehrwert ist nämlich super gering, auch wenn wir es könnten, weil wir es cool vielleicht sogar fänden. Wenn die Mehrheit der Kunden es nicht für sinnvoll erachtet oder da keinen Mehrwert drin sieht, dann lasse ich es weg. Ja. Und dieses Weglassen ist für mich noch fast stärker als was nehme ich rein, sondern bewusstes, strategisches Minimieren ist für mich ein wesentlicher Schlüssel dazu.
Dem ist nichts hinzuzufügen, kann ich nur unterstreichen. Also, danke, Andreas.
Wunderbar. Lassen wir es weg und habt noch einen schönen Sonntagabend, alle Mann, alle Frauen und bis demnächst.
Bis demnächst. Ciao.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people. With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.